Danke vielmals, Johannes, für die einleitenden Worte, für das mit Ihnen auch in Dankbuß und Betttag. Erinnert worden an einen lieben Freund von uns, von unserer Familie, schon in unserer Gemeinde in Sulgen. Im Moment ist er im Grossen Rat. Und gerade letzten Sonntag habe ich mit ihm geredet. Er ist auch einer, der von den Plakaten oben runter schaut, bei uns aussen im Thurgau, nicht bei euch. Aber er hat mir gesagt, los, ich will allen sagen, wählt Gläubige, wählt nicht Parteien, wählt Gläubige. Schaut, ob ihr die kennenlernt und wenn ihr sie kennt, wählt Gläubige über die Parteigrenzen aus. Das ist viel wichtiger, dass gläubige Leute reinkommen ins Parlament. Ich möchte euch das einfach weitergeben als ganz aktuelle Sache. Ich hoffe natürlich, er hat gesagt, mir geht es nicht darum, dass ich nach Bern gehe. Ich will den und den und den will ich zu Bern sehen. Wir haben gesagt, und ich würde gerne, dass ich dich sehe als Begleiter von denen, dass du immer wieder kannst ermutigen kannst, dass der alle vier auf Bern geht. Mal schauen, wenn es der Herr will. Warum nicht? Schön. Ja, das Schwerpunktthema ist ja bereits auch schon angeklungen. Das Schwerpunktthema vom Bund FWG. Und jetzt muss ich da hier, glaube ich, noch einschalten, dann geht es dir besser. So. Das Schwerpunktthema von unserem Bund FWG in der Schweiz ist ja in den letzten drei Jahren, also 17, 18, 19, das Thema wirkungsvoll beten, leben, reden. Und weil wir jetzt im Jahr 2019 sind, ist auch das letzte Thema dran gekommen und ist sicher in vielen Gemeinden, auch in unserem Bund, in der Schweiz, ist das etwas, das immer wieder aufgenommen wird, wo man darauf hinschaffen und dran arbeiten. Darum habe ich das jetzt auch mitgenommen zu euch. Also wir selber sind bei uns in der Gemeinde auch gerade an diesem Thema. In der offiziellen Beschreibung von der FWG Schweiz ist Folgendes zu lesen. Die könnt ihr oben lesen. Leiter, Pastoren und ihre Gemeinden verhalten sich so, dass die Verkündigung des Evangeliums an die Unerreichten de facto höchste Priorität hat. Dabei verstehen sie die Kultur ihres Zielpublikums immer besser und verkündigen das Evangelium kontextualisiert und wirkungsvoll. Das ist jetzt so richtig eine gelehrte Sprache aus dem Büro. Hä? De facto heisst einfach tatsächlich. Man könnte es eigentlich auch schon deutsch schreiben. Ich weiß nicht, warum dass man es so machen muss, aber es ist jetzt einfach so. Also, dass man tatsächlich die Unerreichten, dass die höchste Priorität haben, dass uns das immer wieder vor Augen ist. Es gibt Leute, die sind einfach noch nicht auf dem Weg. Wir können nicht alle bekehren, aber wo hat der Herr Möglichkeiten, wo wir daran hergehen können? Wo uns die Möglichkeit gegeben ist, dass wir das Zeugnis sein dürfen. Und dann hat das Evangelium kontextualisiert weitergegeben. Das heisst, den Menschen verständlich nahe bringen in den Zusammenhängen, wo sie gerade leben. Und möglichst nahe bringen, dass es in ihr Leben ihnen reden tut. Die Beziehung natürlich auch auf die Ewigkeit, die auf uns alle ja zukommt. Auch auf die anderen. Also das heisst, vom Evangelium her über das Evangelium reden. So, dass es Menschen erreicht und anspricht. Eben Gottes Wille tun nach dem Wort Gottes leben, das heisst immer wieder den Mensch in dem Sinn als Objekt von der Liebe Gottes sehen. Nicht in erster Linie als Bekehrungsobjekt, wo wir jetzt daran umhämmern müssen, sondern ein Objekt von der Liebe Gottes, wo Gott alles daran gesetzt hat, dass ein Weg offen ist, um zum Vater zurückzukommen. Also vom Evangelium her über das Evangelium reden. Und dazu sind die drei Schwerpunkte natürlich wesentlich. Es fängt damit an, dass wir auch beten für die Menschen, die wir kennenlernen, die wir im Kontakt sind, dass wir bitten und ringen. Und dann bezieht es unser Leben mit ein. Das Leben, das wir alltäglich praktisch leben, redet oft lauter als unsere Stimme. Und natürlich, wenn wir das richtig machen, nach Möglichkeit, natürlich, es passiert immer in den Fällen, das weiss ich, dann ist es auch wichtig, dass wir bereit sind zum Reden. In der richtigen Art einfach dann auch das erklären. Petrus sagt ja, seid immer bereit, über die Hoffnung, die in euch ist, Rechenschaft abzulegen. Die zu erklären, warum haben wir so eine Hoffnung und die anderen nicht. Also, und wenn das Reden das noch unterstützt, dann kann es weiterführen. Dann kann eine Botschaft ankommen im Herz. Aber wir wissen gerade, wenn es jetzt um das letzte Thema geht, ums Reden, wie es halt manchmal so schwierig ist. Es ist manchmal schnell etwas draussen, wo wir dann, wenn wir es selber hören, dass wir es gesagt haben, denken, oje, oje. Das hat ihr lieber nicht gesagt. Und dann nützt es nichts, wenn wir sagen, ja, der Kopf hat schon gut gemeint und das Maul hat es verdummt. Oder? Also das bringt es noch wieder nicht. Aber es sind Herausforderungen, die uns wirklich ins Leben hineinstellen, weil wir haben eine Botschaft, wir haben eine gute Botschaft. Wie reden wir in unserem Alltag? Wie drücken wir uns aus? Was bewirkt unser Reden? Ist es Ermutigung oder ist es Entmutigung für andere? Wirkt es Vertrauen oder Ablehnung? Von welchem Geist her ist es bestimmt? Und jetzt müssen wir nicht unbedingt zuerst an den Teufel denken, sondern unser Ich-Geist, der kann genauso im Vordergrund stehen. Natürlich tut der Feind das unterstützen, das weiss ich auch. Aber es ist unser Ich-Geist, der eigentlich im Vordergrund steht und eben nicht der Geist Gottes. Und daran, glaube ich, ist es richtig, wenn wir auch mal thematisch arbeiten, auch über unser Reden reden. Ich weiss nicht, vielleicht kennt ihr das Geschichtli von diesem Bub, wo dem Pfarrer zugeschaut hat, wie er an seinem Freitag mit Hammer und Nägel den Gartenzaun geflickt hat. Der Pfarrer hat gehämmert und gemacht und da. Und der Bub hat geschaut, hat gewartet. Und dann ist dem Pfarrer irgendwie suspekt vorgekommen, hat dem Bub gesagt, du, jetzt musst du mir mal sagen, warum schaust du so interessiert mit einer Arbeit zu? Hast du noch nie einen gesehen, der den Zaun flickt? Warum schaust du mir so zu? Und dann hat der Bub gesagt, ja, schon, hast du schon gesehen. Aber mich nimmt Wunder, wie es tönt, wenn der Pfarrer sich mit dem Hammer auf den Daumen hält. Offenbar hat der Bub die Reaktion in seinem Umfeld gut kennt und ist sicher auch dem schon begegnet, wenn dann eben ein Donnerwetter über die Lippen gekommen ist, wo dann nicht so schön war, wie das Leben, das man eigentlich wollte leben. Er wollte wissen, gibt es einen Unterschied bei Menschen, die von Gott reden, in ihren Reaktionen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, dann lesen wir viel, dass geredet worden ist. Und wir lesen auch viel, was das Reden bewirkt hat und hat können anrichten. Durch das Reden tun wir ja kommunizieren. Wir drücken unsere Gedanken aus, an anderen gegenüber. Wir lassen sie wissen, was wir denken, was uns bewegt. Natürlich gibt es auch andere Kanäle, wo wir uns mitteilen. Aber das Reden ist doch wirklich einer der wichtigsten Kanäle, wo wir miteinander kommunizieren. Letzte ist in einem Bahnhof ein Fahrgast im Bus eingestiegen, da war ich bei denen am Fahren. Und musste warten, natürlich auf den Zug und auf die Fahrgäste. Da ist er eingestiegen und er war offensichtlich gut aufgelegt und hat gestikuliert, ob mir irgendetwas sagen wollte. Und ich habe einfach nicht verstanden. Er war sprachbehindert. Und er konnte sich ausdrücken, wie er wollte. Ich habe ihn auch nicht gekannt. Und von dort her natürlich auch nicht die entsprechenden Hintergründe gehabt, für ihn zu verstehen, in dieser Art, wie er ist. Aber ich habe ihn schlichtweg nicht verstanden. Ich habe nicht gewusst, was er mir sagen wollte. Also wir sehen, Reden kann klärend sein, kann verbinden, kann Nähe schaffen, aber es kann auch trennen, kann Mauern aufbauen. Reden ist wichtig, auch wenn manchmal Schweigen auch wichtig ist. Als ich mir Gedanken gemacht habe über das Thema Reden, so ein von allen Seiten her das beleuchtet habe, habe ich mich gefragt, was eigentlich denn das wichtigste Reden in dieser Welt war, bis jetzt. Und ich denke, wir könnten jetzt einiges aufzählen und da wird wahrscheinlich von grossen Persönlichkeiten, Frauen oder Männern, wird da sicher das eine oder das andere wichtige Wort kommen. Mir ist dann etwas in Sinn gekommen, wo vor kurzem, also jetzt im vergangenen Sommer, immer wieder in den Medien erwähnt worden ist, es war ja 50 Jahre Mondlandung, Im 69 ist der Neil Armstrong am 20. Juni als erster Mensch auf dem Mond und hat dort seinen Fußabdruck hinterlassen. Und er hat dort, in dem Moment hat er gesagt, das ist ein kleiner Schritt für die Menschen, für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit. Es ist ja schön, dass er an alle gedacht hat und er hat gewusst, ich bin jetzt wirklich der Vertreter von diesen Milliarden Menschen als Einziger da oben. Das war schon speziell gewesen. Und ich weiss noch, dann als Bub hatte ich bei meinem Nachbarn der schon einen Fernseher gehabt, das Zeug dürfen zuschauen. Der Vater hat aber nicht dürfen wissen, wo ich bin, weil er die Arbeit hatte und ich wollte das schauen. Und das hat Hühnerhaut gegeben. Im Rücken. Das hat Hühnerhaut gegeben. Gut, das ist sicher ein grosses Wort, aber gibt es noch Wichtigeres? Ich denke schon. Ein paar Jahre später, also 2 Jahre später, auch wieder im Juli, ist mit Apollo 15 ein anderer Astronaut auf dem Mond gewesen, der James Irwin. Ich weiß nicht, vielleicht haben die einen und anderen auch noch gesehen oder erlebt oder kennt. Er ist ja viel in der Schweiz rumgereist und hat Vorträge gehabt. Und er hat, nachdem dass er zurückgekommen ist vom Mond, hat er bei einem Vortrag gesagt, dass Jesus auf dieser Erde gegangen ist, ist so viel wichtiger, als dass der Mensch auf dem Mond war. Der hat auch Grosses geleistet und sehr Angst gehabt, ob er es überlebt auf dem Mond. Mit der Sauerstoffversorgung hat das irgendwie ein Problem gegeben. Also die haben schon sehr extreme Situationen erlebt. Aber er sagt, Jesus ist wichtiger, dass er auf der Erde war. Und der geistliche Aspekt von James Irwin hat mich dann wieder zurückgeholt in meinem Studieren und hat mich persönlich zu 2 Reden oder Worten geführt, die in dieser Welt meines Erachtens die grössten sind. Von denen leben wir und wir werden in die Ewigkeit hineinleben. Das Erste ist Gottes Reden überhaupt, nachdem dass er die Erde geschaffen hat. Laut 1. Mose 1 hat die Erde schon lange bestanden. Und dann hat Gott geredet und hat alles Leben auf dieser Erde geschaffen und auch das Umfeld auf dieser Erde geschaffen, damit Leben, wie wir es kennen, möglich ist. Und wie wir es heute noch brauchen. Und dass Gott nicht immer würde unterhalten, wären wir schon lange nicht mehr da. Und 8-mal heisst dort im Schöpfungsbericht, und Gott sprach. Und es geschah. Am Schluss hat er es angeschaut, siehe, es war sehr gut. Das war das Gewaltigsreden gewesen. Gott redet das Wort und es entsteht. Wir haben schon geredet von dieser gewaltigen Macht. Und meines Erachtens ist das erste von den grossen Worten, sonst wären wir überhaupt nicht da. 8-mal haben im Schöpfungsbericht. Aber wir wissen aus dem Schöpfungsbericht, dass dann auch der Find ein Wort geredet hat und die ersten Menschen verführt hat und die ersten Menschen heissen verführen. Und wenn man so zurückschaut und das anschaut, dann muss man sagen, wenn Gottes Reden für uns die sichtbare Welt geschaffen hat, dann ist das grösste Reden gewesen. Aber wie das grösste Reden auf der anderen Seite denn? Das, was der Satan gemacht hat, war die grösste Katastrophe, die passiert ist. Ganz nah beieinander. Gottes Reden hat das grösste für uns Sichtbare geschaffen. Und das Reden vom Satan und die Verführung des Menschen hat die grösste Katastrophe ausgelöst, wo die ganze Schöpfung in den Strudel von der Gottlosigkeit hineingezogen hat, wo die ganze Schöpfung heute noch leidet, wie der Paulus das sagt. Und was in der Schöpfung in einer göttlichen Harmonie angefangen hat, das ist vollkommen entstellt worden durch die in eine Gegnerschaft, sowohl gegenüber Gott wie auch Menschen untereinander. Das wissen die selber auch. Für das Gemeinsame, für das Positive, für das Gute muss man sich enorm einsetzen. Wenn man nichts macht, gibt es nur Gegnerschaft. Nach dem Sündenfall hat das Reden der Menschen gegeneinander und gegen Gott angefangen und auch das Herrschen und Unterdrücken der Menschen untereinander hat seinen Lauf genommen. Wir lesen in 1. Mose 3, 16, vielleicht ist euch das noch nie aufgefallen, je nach Übersetzung heisst es dort, Wie Gott der Frau sagt, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen, doch er wird herrschen über dich. Und das Wort deinen Mann besitzen daher hat im Hintergrund Bedeutung, was ich besitze, kann ich bestimmen. Also die Frau wird immer wieder suchen, den Mann zu besitzen, damit sie ihn bestimmen kann, aber er wird über dich herrschen. Vorher war Gemeinschaft, vorher war miteinander, aber jetzt ist der Fluch reingekommen. Und von mir aus gesehen hat hier, biblisch gesehen, der ganze Geschlechterkampf angefangen, der heute noch ganz aktuell ist und immer wieder so aufschwappert und runtergeht. Und wo die ganzen Diskussionen um Gleichberechtigung und, die laufen von dort her eigentlich, weil man sich gegenseitig besitzen und beherrschen will. Und Gott sagt, aber der Mann wird über dich herrschen. Ich kann da hier auch noch weitergeben, was in der Bibel steht. Ich bin nicht Frauenfind. Und ich bin auch nicht dagegen, gegen Gleichberechtigung. Aber ich bin dafür, dass jedes von uns seine Rolle hat, die Gott ihm zugedacht hat. Und dass man dort Gemeinschaft finden tut. Aber gehen wir weiter. Im Wort Gottes können wir dann auch lesen, wie viel Leid, wie viel Tränen, wie viel Unterdrückung und Not zu retten und das Verführen vom Satan in die Menschheit hineingebracht hat und wie viel Blut geflossen ist. Es ist nicht möglich, jetzt in einer Predigt das alles anzuschauen in den Einzelheiten. Ich möchte heute nur grosse Bögen spannen, wo wir die Zusammenhänge ein bisschen besser sehen können. Gott hat viel in die notvolle Lage der Menschen seit dem Sündenfall hineingeredet. Durch Propheten, durch seine Diener, durch alle, die ihm treu waren. Wenn ihr das wollt, genauer anschauen, leset einmal im Alten Testament wieder mal die Prophetenbücher durch. Und dann seht ihr, wie Gott geworben hat um den Menschen. Das war ihm nicht, gleich, dass der Mensch jetzt nicht mehr in der Gemeinschaft mit ihm gelebt hat. Er hat geworben, um ihn zurückzuholen. Gott hat zum Reden hinzu auch gehandelt. Denn er hat durch den Prophet Hesekiel hat er schon vorausgesagt, dass er das Herz vom Menschen verändern will, weil das Zentrum vom menschlichen Handeln ist und das ist verdorben, sagt Gott, durch den Hesekiel. Und oder besser gesagt, durch das, dass das Herz verdorben ist, wird auch das Reden immer wieder verdorben, nicht nur das Handeln. Auch das Reden ist vergiftet. Das sagt Jesus dann auch im Neuen Testament. Aber gehen wir mal dem Gedanken nach, wie ist das denn geschehen, dass Gott Herzen verändert hat, damit auch das Reden verändert wird. Wir lesen im Hebräerbrief ganz am Anfang, vor langer Zeit hat Gott oft und auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in den letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns. Gottes Reden durch seinen Sohn Jesus Christus ist umfassend gewesen, vielfältig. Es ist durch Werk passiert, es ist aber auch durchs Leben, wie Jesus gelebt hat, ist es passiert. Und auch durch das, was er gesagt hat, natürlich. Aber vor allem ist es dann durch das passiert, dass Jesus für unsere Sünde ans Kreuz gegangen ist. Wir haben es schon in den Liedern auch immer wieder besungen. Und uns die Erlösung geschaffen hat, uns, auch für uns auferstanden ist und in dem Sinn eine lebendige, eine ewige Hoffnung geschenkt tut. Und hier finden wir, in diesem Reden Gottes finden wir das zweite grosse Wort, das in dieser Welt gesprochen worden ist, und ist, es ist vollbracht. Ich kenne keine grösseren Worte, die eine grössere Auswirkung haben als die beiden. Wo Jesus hat gesagt, ich habe die Last von der Sünde, von all dem Verdorbenen, Handeln und Reden, habe ich auf mich genommen, und ich trage es ans Kreuz und dann er sagt, jetzt ist es geschafft. Was ist geschafft? Es ist nicht nur das geschafft gewesen, dass Jesus überwunden hat, sondern dass das Opfer vollbracht worden ist, damit wir wieder einen freien Zugang haben zum Vater. Dass der nicht mehr versperrt ist, sondern dass wir dürfen einen offenen Zugang haben. Und das stellvertretende Sterben vom Gottessohn für die Sünden der Welt hat Voraussetzungen geschaffen, dass das Wort vom Hesekiel konnte in Erfüllung gehen und heute noch in Erfüllung geht bei Menschen, die Jesus annehmen, die ihr Leben Jesus anvertrauen. Mit dem neuen Herz, wie der Hesekiel das sagt, ist natürlich ein vom Geist Gottes neu gemachtes Herz gemeint oder ein wiedergeborenes Herz. Ein neugeborenes Herz. Wenn im alten Herz vorher alles Widergöttliche regiert hat und alles bestimmt hat, eben Handeln und Reden, dann regiert jetzt im neuen Herz der Geist Gottes, wir lesen das im Galaterbrief, der Geist Gottes wird auch da dann alle Bereiche vom Leben, von dem alten Herz raus tun und das Neue reinbringen. Und dazu gehört eben auch das Reden. Wir denken meistens an das Handeln, wenn wir so von der Erneuerung lesen. Aber der Paulus sagt im Galaterbrief, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Alle Bereiche heisst auch unsere Zunge. Wenn wir über die geistlichen Veränderungen nachdenken, dann, ich habe es vorhin schon gesagt, dann steht vor allem eben immer in das Handeln. Du solltest das nicht machen, du solltest es anders machen oder ist es richtig, wenn du das so machst und. Aber es geht hier auch ums Reden. Und darum wollen wir heute Morgen das Augenmerk eben darauf lenken. Ist das so wichtig? Ein paar Worte, die ich euch jetzt zeige, die sollen uns vor Augen führen, wie wichtig das Reden im Leben eines Menschen ist. Markante Vers zu diesem Thema finden wir vor allem in zwei Büchern in der Bibel. Welche sind das? Über das Reden, über die Zunge. Nein. Jakobus im Neuen Testament und im Alten Testament. Sprüche. Leset die mal. Da ist Lebensweisheit drin. Unwahrscheinlich. Ja, vom Bruder. Vielleicht kann ich jetzt hier nicht drin, aber so habe ich. Gut, ich tue aus den Sprüchen euch vier Worte einfach vorlesen. Und da sehen wir, wie wichtig das ist. Wer seine Zunge im Zaum hält, bewahrt sein Leben. Ein Grossmaul richtet sich selbst zugrunde. Also es ist nicht heute geschrieben worden. Das ist vor 3000 Jahren geschrieben worden, aber ist heute genau gleich. Genau gleich. Oder denn, ein freundliches Wort heilt und belebt, aber eine böse Zunge raubt jeden Mut. Sind wir ermutiger oder entmutiger? Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. Wie manchmal haben wir doch auch schon ganze Aufsätze reden wegen einem Wort, das wir falsch gesagt haben. Nur kurz. Aber dann muss man sich hinter sich und vorne ziehen und links und rechts erklären, wie man es jetzt gemeint hat und nicht gemeint hat. Dann schauen wir mal in die Politik hinein, oder? Wo immer wieder gesagt wird, was man eben nicht gesagt hat oder wie auch immer. Es ist ein Problem, das wir haben. Denn so sicher wie der Nordwind Regen bringt, das ist im Nahen Osten so, bringt eine geschwätzige Zunge Ärger. Es gibt noch andere Worte. Ich lasse jetzt hier bewenden, aber einige jetzt aus dem Jakobusbrief. Wenn ihr behauptet, Gott zu dienen, aber eure Zunge nicht im Zaum halten könnt, betrügt ihr euch nur selbst und euer Dienst für Gott ist wertlos. Das steht jetzt aber im Neuen Testament. Also wir können mit unserem Reden unser Tun durchstreichen. Wir können es am besten vornehmen, alles richtig zu machen, aber wenn das Maul eben alles verdummt, ist alles verdummt. Nicht nur zu reden, sondern eben alles. Oder denn? Mit einem solchen Feuer lässt sich auch die Zunge vergleichen. Sie kann eine ganze Welt voller Ungerechtigkeit und Bosheit sein. Sie vergiftet uns und unser Leben, sie steckt unsere ganze Umgebung in Brand und sie selbst ist vom Feuer der Hölle entzündet. Reden. Und denn die Zunge kann niemand im Zaum halten. Sie ist ein unbeherrschbares Übel, voll von tödlichem Gift. Mit ihr loben wir Gott, unseren Herrn und Vater, und dann wieder verfluchen wir mit ihr andere Menschen. die doch als Ebenbilder Gottes geschaffen sind. So kommen Segen und Fluch aus demselben Mund. Und das, meine Freunde, darf nicht so sein, sagt Jakobus. Also er hat offensichtlich, der Jakobus, auch in dieser neutestamentlichen Gemeinde, hat er die Probleme gekannt. Und die Leute müssen sagen, hey, auch euer Reden muss unter die Herrschaft vom Heiligen Geist kommen. Auch euer Ausdrücken, auch eure Konversation, das muss genauso vom Geist Gottes bestimmt sein, wie zu handeln. Jakobus hat recht, wenn er sagt, und das, meine Freunde, darf nicht so sein. Er hat natürlich dann auch Lösungen gebracht. Unser Reden muss also mit einbezogen sein in unser neues Leben. Und das Leben haben wir ja durch Jesus Christus bekommen und darum möchte er auch über unser Reden bestimmend sein. Viele Christen sehnen sich ja danach, in anderen Sprachen zu reden oder in neuen Sprachen zu reden, wie es im Korintherbrief geschrieben ist. Das mag gut und recht sein. Und wenn es ist, dann ist es eine Gnadengabe, die der Heilige Geist dem gibt, was er will und nicht dem, was es will haben. Es ist immer eine Gnadengabe, die wir nicht erzwingen können. Nicht alle haben die Gabe, das Neue oder das Reden in neuen Zungen oder in neuen Sprachen. Aber was alle Wiedergeborenen müssen haben, ist eine Sprache oder eine Ausdrucksform, die durch den Geist Gottes neu gemacht ist, in dem Sinn auch ein Reden in neuen Sprachen für viele. Ich weiss nicht, denkt vielleicht zurück an eure Zeit, bevor ihr bekehrt seid. Habt ihr dort anders geredet? Braucht ihr heute den gleichen Ausdruck? Einer von unseren ehemaligen Ältesten hat mit ihm auch geredet über das. Er hat gesagt, bevor ich bekehrt war, war jedes zweite Wort ein Fluch. Ich konnte nicht anders reden. Ich habe das einfach von daheim mitbekommen. Und mit dem Moment, wo ich mein Leben Jesus anvertraut habe, ist das komplett umgekehrt gewesen. Ich habe eine neue Sprache bekommen. Kein Fluch mehr, kein Donnerwort und so solche Sachen. Das ist gut, das ist richtig. Die alte Sprache ist ja weitgehend von unserer Ich-Bezogenheit bestimmt und hinterlässt oft Spuren von der Lieblosigkeit. Die neue Sprache ist vom Geist Gottes erneuert und demgegenüber hinterlässt sie oder kann sie hinterlassen eine tiefe Spur von der Liebe und von der Annahme, von der Ermutigung. Wenn die alte Sprache praktisch war davon, dass jeder probiert hat, sein Fell reinzuhalten und über dem anderen zu stehen, das letzte Wort zu haben, dann ist sie jetzt geprägt vom Miteinander, wo das andere fördert und wo man nicht selber immer wieder muss oben drauf sein. Und das haben ja die ersten Christen müssen lernen und die Apostel haben sie da drinnen unterwiesen. Machen wir uns nichts vor. Schon dann zumal ist das Reden vom Menschen im Alltag geprägt von unschönen Kraftausdrücken, von Fluch, von Lügen. Man hat sich gestochen mit beißenden Bemerkungen, genau wie heute. Mit Wort hat man es hinten umgeredet und hat Intrigen gefördert. Das war genau so wie heute. Nicht anders. Die Zeiten haben sich geändert, aber der Mensch in seinem Charakter hat sich nie geändert. Aber für die Gläubigen war dann zumal schon klar, was die Apostel mit ihnen wollen, eben Rede Gutes. Das ist für die Apostel im Vordergrund gestanden. Auch das Reden muss mit einbezogen sein. Wir schauen drei Worte an aus dem Epheserbrief, die sind ja da auch dran. Vielleicht kommt jetzt hier auch etwas Ähnliches noch. Und aus dem Kolosserbrief. Und ich will kurz miteinander anschauen, was die Apostel der Gemeinde gesagt haben. Gleichzeitig aber ist es gut, wenn wir uns fragen, ob wir das im Alltag auch umsetzen. Und wie wir das umsetzen. Der Epheser hat der Paulus geschrieben, zum Beispiel, verzichtet auf schlechtes Gerede, sondern was ihr redet, soll für andere gut und aufbauend sein, damit sie im Glauben ermutigt werden. Hier sehen wir, dass alles Herabsetzende, alles überhebliche Reden keinen Platz hat im Leben von einem Gotteskind. Was er hier meint mit schlechtes Gerede, das bedeutet eigentlich schlecht, faul, modrig, hässlich. Es tötelt. Oder es stinkt, wenn man redet. Vielleicht eben nicht mit dem Geruch, aber wir wissen schon, was wir meinen.
Und er sagt, das soll nicht so sein. Lasst das auf der Seite, das gehört nicht in euer Leben hinein. Und dann sagt er, was ihr redet. Was ihr redet, meint eigentlich alles, was von euch ausgeht. Und zwar nicht nur das, was wir mit Ton geben, sondern alles. Das ist ein Begriff für eine Bezeichnung, von einer Bezeichnung für eine Wesensäußerung von uns überhaupt. Wo der Mensch nach außen dokumentieren tut, was in ihm an Werten vorhanden ist oder eben nicht vorhanden ist. Wir können etwas schön sagen, aber das andere liest unser Wesen hinten dran und merkt, das stimmt nicht. Also, was ihr redet, was von euch ausgeht, all reden und auch euer Wesen muss da hier zum Vorschein kommen. Wie wir etwas von uns los oder weitergeben, das lässt es gegenüber schneller erkennen, ob wir ablehnend sind oder ob wir von der Liebe bestimmt sind, von der Liebe Jesu bestimmt sind. Und dann sagt der Paulus, es soll gut, aufbauend und ermutigend sein. Der gemeinsame Glaube, den wir bekommen haben, der soll im anderen unterstützt werden, heisst das. Der gemeinsame Glaube ist ein Gnadenbesitz, den wir haben. Wir haben ihn nicht verdient, wir haben ihn geschenkt bekommen. Das andere hat ihn genau gleich geschenkt bekommen, auch wenn es mir unsympathisch ist, vielleicht als Mensch. Aber es hat genau gleich Glaubensbesitz bekommen. Und darum sollen wir miteinander so reden, dass das gegenseitig gestärkt wird. Wir haben nicht mit jedem zwei auf der gleichen Bühne. Wir leben nicht mit allen immer im gleichen Verhältnis. Es ist gar nicht möglich. Aber wir dürfen einander nicht absetzen wegen dem. Wir sollen einander fördern und ermutigen. Der Gnadenbesitz soll im anderen aufgebaut und gestärkt werden. Einige Verse weiter nimmt der Paulus die Veränderung vom Reden nochmal auf und sagt, weil ihr Gott gehört, soll es keine Unzucht, Unreinheit oder Habgier unter euch geben. Genauso unpassend für euch ist schmutziges, dummes und anzügliches Gerede. Vielmehr sollt ihr Gott danken. Über den ersten Teil, den ich da kleiner geschrieben habe, können wir jetzt nicht reden, das ist nicht das Thema. Aber im zweiten Teil wollen wir ein bisschen näher noch nachgehen. Hier nennt der Paulus sogar den Grund, warum es verändert wird. Die ersten vier Worte, weil ihr Gott gehört. Das ist immer der Motivationsgrund, warum dass wir anders sind. Weil wir einen anderen Besitzer haben. Durch die Lebensübergabe an Jesus Christus hat unser Leben einen neuen Besitzer bekommen. Der Gott von der Wahrheit. Und das Leben hat auch eine neue Leitung bekommen. Der Geist von der Wahrheit. Und unser Leben hat auch eine neue Heimat bekommen. Die ewige Heimat im Himmel. Genau von dort her dürfen wir uns bestimmen. Das ist ja schön, dass wir uns nicht mehr selber müssen durch das Leben durchboxen und durchbehaupten. Ich weiss nicht, dass wir nicht mehr müssen lernen oder machen, das stimmt nicht. Aber einfach nicht, dass das egoistische Querelen haben und sich immer durch elbögeln. Wir haben einen neuen Besitzer, der von der Liebe bestimmt ist und wo wir ihm alles dürfen anvertrauen. Wir haben letzte bei uns in der Gemeinde Meos von Zürich gehabt, der uns berichtet hat, wie sie arbeiten. Und einer der Leiter, sie als Leitungsteam jetzt, der Markus Frauchiger, der hat dort gesagt, in Bezug auf Asylanten und die Themen, wer seine Heimat kennt, verhält sich anders. Und genau auf das Bezug genommen. Und ich tue jetzt das ein bisschen abändern und sage, wer seine Heimat kennt, der redet anders. Das ist jetzt wie gesehen. Wer seine Heimat kennt, der redet anders. Lassen wir unser Reden auch von dieser oberen Heimat bestimmen. Ich weiss, manchmal sind wir auch herausgefordert und möchten jetzt eine Postordnung auch wieder durchgehen und sagen, wo der Bartli den Most holt, oder wie man so sagt. Manchmal ist es gut, dass wir dort schweigen. Nichts sagen ist auch reden. Aber wir tun noch nichts verkehrt machen in diesem Sinn. Und erst, wenn wir selber wieder ruhig geworden sind und vielleicht ein Stossgebet in den Himmel dürfen schicken oder nach 10 Mal schlucken, wie die einen sagen, dann in Ruhe Antwort geben. Weil das andere macht viel kaputt. Was meint der Paulus da hier mit diesen Wort, wie wir eben nicht reden sollen? Er nennt da auch wieder schmutziges Gerede. Das meint Hässlichkeiten und Zoten, ist geschrieben in den Bestimmungsbüchern. Zoten sind anzügliche Bemerkungen, Anspielungen, Obszönität, Doppeldeutigkeiten, Witz, die allgemein gegen guten Geschmack verstoßen. So sagt der Duden. Also wir merken, wenn wir ein Wort haben hier und lesen, hat es oft einen recht grossen Hintergrund. Es ist gut, wenn wir das auch anschauen. So sollen wir nicht reden. Ich weiss, ich mute euch jetzt einen Haufen Definitionen zu. Aber wenn ihr zu viel habt, dann gebt mir eure Mailadresse, dann schicke ich euch die Predigt schriftlich. Dann könnt ihr das alles zusammen noch einmal nachlesen. Also, seid frei, dürft das machen. In diesem Vers nennt der Paulus nämlich noch etwas anderes und da muss ich noch eins wieder Definitionen bringen. Aber die sind so interessant und zeitgemäß, dass wir sie heute hören müssen. Er sagt nämlich dummes und anzügliches Gerede. Was ist da drin? Die Bedeutungen, die habe ich gefunden im sprachlichen Schlüssel zum griechischen Neuen Testament. Da haben wir schon in der Ausbildung, haben wir da immer wieder viel gebraucht, weil der so manches erklärt war. Das ist heute noch sehr aktuell. Dort steht für dumm und anzüglich Folgendes. Ich muss es vorlesen, sonst liegt drin, das alles zu erklären. Und anzüglich bedeutet einmal allgemein die Gewandtheit im Benehmen und das Zuhause-Sein in den Salon entleerter Gesellschaftsformen. Früher, also zu meiner Jugendzeit, sind das bei uns die Bars gewesen, die Spelunken, die Binden, die Beizen, wo die Stammtisch waren und was entsprechend dann zu und her gegangen ist. Und heute sind diese Orte aufgeräumter. Also so solche dunkle Löcher, wie man sie früher hatte, gibt es wenig mehr. Es gibt sie schon noch. Aber es gibt auch in der vornehmen Gesellschaft immer noch solche Ecken, wo die Leere von der Gesellschaft grassiert, wo wirklich nur leer strohtröschet wird, wenn man redet miteinander. Und entsprechend hat man dann auch Umgangsformen. Und das sind aber nicht die Orte, wo der Paulus sagt, wo die Kinder Gottes sich sollen aufhalten. Da gehören wir nicht hin. Das ist nicht unser Ort. Ausser wir sind durch irgendeinen, Zufall gibt es ja nicht, aber durch irgendeine Fügung mit einer Gruppe in so einem Ecken innen, aber dann ist wieder die Frage her, wie kann ich da Zeugnis sein? Eben vielleicht auch mit dem Schweigen. Aber es geht noch weiter. Das dumm und anzüglich geht noch weiter. Daneben aber das, was auf diesem Boden zu entstehen pflegt, nämlich jede Art des Redens, die unter dem Deckmantel der förmlichen Höflichkeit, der gesellschaftlichen Korrektheit, mit scheinbar harmlosem, lachendem Gesicht dem anderen die schlimmsten Gemeinheiten sagt. Russia, die Engländer haben ihre besonderen Probleme im Moment und die letzten Tage habe ich ein Interview gelesen mit einem Politiker, der auch absolut nicht einverstanden ist mit all dem Hickhack, den sie haben im Moment. Und hat über einen anderen ausgesagt, wie der agiert im Parlament. Und da kann man sagen, es ist eins zu eins das. Vordüren stinkhöflich. Und hintendüren die schärfsten Pfeile. Mit einer Art, die keine Mine verzieht. Also wir sehen, das ist sehr, sehr aktuell. Und das sollen wir nicht machen, sagt der Paulus. Das hier, das Reden, das ist ein Ort, wo man sich nach außen pflegt und höflich gibt, hintenrum, aber versessen auf seine eigene Ehre fixiert ist. Mit aller scheinbaren Höflichkeit alles verteidigen. Und es sind auch Orte, wo nach aussen mit gehobenem Eindruck, vielleicht noch mit einem Güppel in der Hand rumläuft und laufend Skandal produzieren, wo die Medien und Gerichte jahrelang beschäftigen. Das ist nicht der Ort. Diese Art und Weise vom Umgang, sagt der Paulus, ist für Christen nicht das Richtige. Vielmehr, sagt der Paulus, dann sollen sie Gott danken. Ja, wie geht das miteinander auf? Einerseits, dass all das dumme Reden können wir dann nur Gott danken. Wir müssen auch reden. Aber ich glaube, du musst es in einen Zusammenhang stellen, wo wir sehen, beides geht nicht. Ich kann nicht so reden, wie die Welt redet, wie die entleerten Gesellschaftsformen sind und auf der anderen Seite eben Gott ehren. Das geht nicht. Wir sollen Gott danken und das bestimmt dann auch wieder unser Herz und unser Reden. Woher soll das führen? Und das führt zum dritten Wort aus dem Kolosserbrief. Das ich nur kurz erwähnen. So. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden die richtigen Worte zu finden. Das darf uns prägen. Und warum können wir das? Weil wir durch das, dass unser Leben Jesus gehört, befreit sind für das. Es muss nicht mehr der Ich-Geist und der negative Geist uns bestimmen, sondern der Geist Gottes und der redet anders. Wir dürfen unser Reden vom Geist Gottes verändern und nicht von widergöttlichen Umgangsformen von dieser Welt uns bestimmen. Wie reden wir, wenn wir als Gemeinde zusammen sind? Wie reden wir, wenn wir allein unterwegs sind? Gibt es einen Unterschied? In den Themen ja, aber in der Art und Weise darf es kennengeben. Es soll von Liebe geprägt sein. Die sinnentleerte Gesellschaft will uns auch prägen. Überall. In den Medien und überall kommt das. Aber wir sind aufgerufen, gut zu reden. Gut zu reden, weil die Erlösung durch Jesus uns befreit hat dazu und der Heilige Geist uns da drinnen unterstützen tut. Wir schaffen das nicht, gut zu reden, wie du es gesagt hast. Aber der Heilige Geist schafft auch an diesem Punkt, nicht nur im Handeln. Und auch im Reden zum Abschluss dürfen wir Nachahmer von Jesus sein, denn es heisst von ihm, dass er uns vor dem himmlischen Vater vertreten tut und sich für uns einsetzt. Das heisst nichts anderes, als dass Jesus vor dem Vater im Himmel für uns gut redet. Es gibt auch den anderen, der uns verklagen will. In der Offenbarung ist der auch beschrieben, der Find, der dann gestürzt wird, der die Brüder Tag und Nacht verklagt hat. Aber das Verklagen von dem Find kommt bei den Kindern Gottes, bei Gott nicht an, weil Jesus für uns gut redet tut. Das ist ein Vorbild. Er könnte doch anders reden über uns. Er hat immer in allen Grund, wenigstens bei mir. Wenn ich euch so anschaue, seid ihr alle so lieb. Das passiert, glaube ich, nur mir, oder? Aber ich weiss, wir sind alle aus dem gleichen Holz. Aber Jesus setzt sich für uns ein und redet gut vor dem Vater für uns. Warum? Weil er gesagt hat, es ist vollbracht. Er hat alles gemacht, damit der Zugang offen ist. Wir stehen nicht mehr direkt vor dem Heiligen Gott. Und der Heilige Gott schaut uns nicht mehr direkt an. Wir würden es nicht vertragen. Zwischen ihnen ist Jesus. Der Vater schaut uns an durch Jesus und wir dürfen durch Jesus zum Vater kommen. So einfach ist es. Rede Gutes. Wenn Jesus Gutes redet für uns, vor Gott, dann darf das unser Reden untereinander auch bestimmen und dass das vom Guten und von der Liebe prägt ist. Das ist mein Wunsch für mich, ich muss mir selber auch immer wieder in der Nase nehmen, dass das Mund nicht immer zu schnell ist. Ich weiss, wie das ist. Aber ich werde hier nicht einfach aufgeben, sondern sagen, Herr, verändere noch mein Reden. Dass es dich ehrt, dass andere Menschen gestärkt werden, dass sie ermutigt werden, dass man ihnen hilft. Denn es hat genug anderes, was demütigend ist und was abzieht. Jesus redet gut für uns vor dem Vater. Nehmen wir das mit und lassen wir uns von dort bestimmen. Ich möchte beten. Wir danken dir, Vater, für dein Wort, das so offen ist, sei es jetzt unser Handeln thematisiert oder auch unser Reden. Und wir wissen selber, wie viel Ungutes das schon passiert ist. Nicht nur in der Welt, sondern auch durch unser Reden ganz persönlich. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist auch das möchtest verändern. Danke, dass du uns Gnade gibst, dass wir auch da in einer Sprache, die geprägt ist von der Liebe, dürfen einfach auch bestimmt sein. Dass dort, wo wir reden, andere ermutigt werden. Nicht entmutigt werden. Und schenk du uns her, dass wenn wir vor allem auch mit Menschen, die dich nicht kennen, reden, dass wir dort die richtige Form, die richtige Art, den richtigen Ton finden. Und hilf uns, dass das, was wir ihnen weitergeben, übereinstimmt mit dem, was die anderen bei uns aus unserem Wesen herauslesen. Was sie mitbekommen von uns. Herr, wir möchten dich ehren. Und wir brauchen dich, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Selber schaffen wir es nicht. Danke, dass du es aber verheißen hast, dass du es möchtest tun.